Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Heute wird's knusprig. Wir reden über Handwerk, über Herzblut und über Hefeteig. Mein Gast ist kein gewöhnlicher Bäckermeister. Er ist die 1625 gegründete Tradition in Person, Familienunternehmer mit Geschmack für Regionales und gleichzeitig immer offen für Neues. Er backt, vielfach ausgezeichnet mit seinem Team, nicht nur Brote, er backt Geschichte. Und manchmal auch kleine Revolutionen aus Natursauerteig. Herzlich willkommen, Andreas Fikenscher.
Grüß dich, André. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, lieber Andreas, ich freue mich auch sehr, dass du bei mir bist und möchte auch direkt heute einsteigen mit einem Witz, den ich bei der Vorbereitung dieser Folge immer wieder aus dem Umfeld erzählt bekam. Und ich muss dich fragen, möchtest du ihn überhaupt hören?
Sehr gerne.
Okay, dann versuche ich mich mal als Witzeerzähler. Kommt ein Häschen in die Bäckerei und sagt, hat du 100 Brötchen? Antwortet der Bäcker, nein, so viele Brötchen habe ich nicht. Am nächsten Tag kommt das Häschen wieder und sagt, hat du 100 Brötchen? Antwortet der Bäcker schon leicht genervt, nein, so viele Brötchen habe ich nicht. Da beschließt der Bäcker am nächsten Morgen, 100 Brötchen für das Häschen zu backen. Als das Häschen dann wieder kommt, fragt es erneut, hat du 100 Brötchen? Ja, antwortet der Bäcker. Und das Häschen sagt, kriege ich 2? Also mal Hand aufs Herz, lieber Andreas. Wie viele Brötchen, Semmeln, Schrippen oder wie heißt das eigentlich bei euch?
Brötler oder Labler, abgeleitet vom Leibchen, vom kleinen Leib, heißt es bei uns in der Region Oberfranken.
Denn man darf nicht vergessen, du bist gebürtiger Oberfranke, das muss man an dieser Stelle erwähnen. Also Labler, Brötchen, Semmeln, Schrippen. Wie viele bleiben denn bei euch so liegen jeden Abend oder wisst ihr genau, welche Tage besonders beim Kunden gefragt sind?
Nee, also jeder Tag schon unterschiedlich und es kommt natürlich auch darauf an, was für Wetter ist aktuell. Also wenn es jetzt im Frühling das Grillwetter anfängt oder wenn, es kommt immer ganz drauf an. Und natürlich versuchen wir, so viel wie nötig und so wenig wie möglich übrig zu haben abends. Ja, das heißt, dass bis zum Abend eigentlich der Bedarf dann noch da ist, gedeckt werden kann. Und aber wir versuchen bei uns wie sagt man neudeutsch, eine No-Food-Waste-Strategie zu fahren, indem wir das alles dann, wenn noch was übrig ist, auch gut verarbeiten können.
Gut verarbeiten können und natürlich auch vorausschauen, planen können. Aber kann man denn insgesamt sagen, dass die Wochenenden gefragter sind als ein Wochentag oder ist es inzwischen auch nicht mehr der Fall?
Nee, wir haben in einigen Geschäften auch 7 Tage offen. Das heißt, es verteilt sich dann doch ein bisschen, aber am Wochenende, Freitag, Samstag ist schon in der Regel mehr los. Es zeigt jetzt aktuell auch, wir dürfen ja auf der am Google-Magazin momentan die Titelstory abbilden. Also wir sind auf dem Cover. Genau, weil wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir haben unheimlich viel Daten aus der Vergangenheit. Also wir wissen ganz genau, wann welche Brötchen verkauft werden und daraus eigentlich Prognosen abzuleiten über KI-Anwendungen. Das wird so jetzt die Zukunft sein, damit die Verkäuferinnen eigentlich so einen Co-Pilot an der Seite haben, der ihnen einfach dann datenbasiert ein bisschen unterstützt in ihrer Entscheidung, was sie jetzt noch backen sollen oder nicht. Genau.
Also dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja schon eine Auszeichnung Auszeichnung im klassischen Sinne jetzt nicht der Fall, aber auf der Titelseite eines Magazins zu stehen, passiert ja dann doch nicht jeden Tag. Also großartig, was ihr da macht. Wir sollten aber vielleicht mal kurz zu Beginn auch erst mal über dich sprechen als Person, lieber Andreas. Du bist mir zugeschaltet aus Oberfranken, aus Münchberg. Das ist eine sehr kleine Stadt, sehr weit im Norden von Bayern. Klein, aber liebenswert und lebenswert. Wo es eben noch Oberfranken heißt oder vielleicht auch Fichtelgebirge oder Frankenwald. Das ist für viele nämlich dort auch ein Unterschied, glaube ich. Aber du bist nicht nur Bäcker und Konditormeister, sondern auch studierter Betriebswirt. Und da wäre gleich meine erste Frage anschließend. Wann war denn für dich klar, dass du Bäcker werden möchtest in nunmehr 11. Generation? Auch über das sprechen wir gleich noch. Wann stand das für dich fest?
Also ich habe die Backstubenluft oder den Mehlstaub eigentlich schon als Baby eingeatmet und Ja, der Duft vom frisch gebackenen, das hat mich schon auch während der Schulzeit immer begleitet. Und wenn man dann noch nicht so genau weiß, was man dann vielleicht danach machen möchte, ist so eine Ausbildung einfach schon mal ein gutes Fundament. Und da habe ich mich dann entschieden, nicht bei uns, sondern in einer anderen Bäckerei in Bayreuth dann auch eine Ausbildung zum Bäcker zu machen. Ach, noch Moment. Ich habe als erstes habe ich Konditor gelernt. Ich habe also eine Ausbildung zum Konditor gemacht im U-Bahn-Café in Bayreuth. Und dann war ich noch in einer anderen Bäckerei und habe dort in Bayreuth dann die Ausbildung zum Bäcker dann auch nochmal hinterhergeschoben.
Ja. Und dann studiert BWL?
Genau.
Nehme ich an, ja, also, genau.
Genau. Und danach dann habe ich die Meisterprüfungen tatsächlich erst gemacht. Erst die Konditormeisterprüfung, dann die Bäckermeisterprüfung. Und danach habe ich erst das Studium, ein berufsbegleitendes Studium in Weinheim an der Bundesakademie, habe ich dann ja die nächsten 3 Jahre dann das berufsbegleitend absolviert.
Und jetzt führst du den Familienbetrieb, den es schon sehr, sehr lange gibt, mit deinem Bruder Florian, mit dessen Frau, mit der Stefanie und deiner Frau, ich glaube, sie heißt Jessica. Das muss man erwähnen, weil ihr wirklich eine Familie seid, auf der ja diese Tradition aufbaut. 11. Generation, das kann sich vielleicht manch einer gar nicht vorstellen. Wie weit das zurückgeht, wann war denn nochmal das Gründungsjahr?
1625 und tatsächlich hat der Gründungsvater oder der, also wir haben jetzt den Johann Fickenscher hergenommen, als er die Ausbildung zum Bäcker dann begonnen hat. Der hat auch schon Fickenscher geheißen. Also auch dieser Name ist über 11 Generationen weitergegeben worden.
Ja. Das ist doch ein schönes Gefühl, oder?
Ja, natürlich ist es auch eine Bürde irgendwo. Wir feiern haben jetzt erst 400-jähriges Jubiläum gefeiert, 2025. Und da macht man sich natürlich viele Gedanken auch. Also ist das Handwerk noch so zeitgemäß, wie es jetzt praktiziert wird? Wie ist es in den nächsten Jahren? Wie ist es mit der nächsten Generation? Wird da jemand da sein? Das sind halt die Fragen, die man sich dann schon gestellt hat. Ja.
Und genau deswegen bist du heute bei mir im Podcast und genau darüber möchten wir ja auch sprechen. War das denn für dich damals, als du für dich ja auch beschlossen hast, festgestellt hast, okay, Bäckerei, das ist etwas, da sehe ich meine Zukunft. War das Liebe auf den ersten Blick oder vielleicht auch eher so ein langsamer Teigprozess?
Ja, es war ein Garprozess. Deswegen auch die Entscheidung, nach der Schule dann einfach erst die Ausbildung zu machen, um nochmal intensiver reinzuschnuppern. Und vielleicht auch nicht daheim, wie es bei mir war, sondern in einem anderen Betrieb, um den Horizont einfach mal ein bisschen zu erweitern. Und das hat mir aber sehr gut gefallen. Also ich hab fantastische Lehrern gehabt, gerade den Betrieb, in dem ich meine Bäckerausbildung gemacht habe. Da war so der erste Tag, kann ich mich dran erinnern, da hat er so über das Brot aus dem Ofen geholt, der Herr Wagner, und hat es den Leib so über dem Knie aufgebrochen und hat mir das so hingehalten und hat gesagt, schau, dafür stehen wir auf jeden Früh. Ja, und das Brot hat so gedampft. Und also es ist richtig eindrucksvoll gewesen irgendwie für mich. Und er hat es auch wirklich toll geschafft, diese Leidenschaft einfach dann rüberzubringen.
Aber da weiß man doch, für was man aufsteht.
Genau.
Ja. Ja. Apropos aufstehen, wann klingelt bei dir der Wecker morgens?
Ich traue mich fast gar nicht zu sagen, aber ich bin eigentlich erst um 8 Uhr im Büro.
Ach, das glaube ich ja jetzt nicht. Aber das gab ja bestimmt auch mal andere Zeiten zu Beginn.
Da gab es auch andere Zeiten und wo normal, also unsere ersten Bäckermeister, die fangen zu früh um 12 Uhr an oder zur Nacht um 12 Uhr. Und wir haben aber seit 2016 haben wir uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, um die Nachtarbeit auf den Tag zu verlegen, um den Beruf auch für junge Leute wieder interessanter zu machen, weil es ist ein sehr sinnhafter Beruf. Also man spricht ja alle Sinne an, man riecht, was man macht, man sieht, was man macht, man spürt, was man tut. Und das ist so in der heutigen Zeit schon für viele etwas ganz Wichtiges, dass man Bezug zu dem Produkt hat. Man sieht auch, was an dem Tag hergestellt wurde und bekommt da unmittelbares Feedback. Und die Nachtarbeit war halt immer ein großes Problem gewesen. Und wir machen nachts jetzt wirklich nur noch das, was tatsächlich notwendig ist. Alles andere, also 70% haben wir auf den Tag verlegt.
Also man merkt dir diese Leidenschaft für deinen Beruf durchaus an. Das konnte ich mich, kenne dich ja jetzt auch schon einige Jahre und deine Familiengeschichte natürlich auch. Du hast natürlich auch diesen geschulten Blick über den Brotzeittellerrand, wenn man das so sagen darf. Was ist denn für dich so das Schönste am frühen Aufstehen? Jetzt hast du 8 Uhr erwähnt, okay, früher war es vielleicht auch anders. Wenn die anderen noch schlafen, kommt man da irgendwie entspannter in den Tag? Oder sagst du, naja, diese 8 Uhr Geschichte, die taugt mir schon eher?
Also für mich ist es eine gute Zeit, weil wir natürlich auch bis zum Verkaufsende irgendwie präsent sein müssen. Das heißt, aber des Nachts aufstehen, man hat seinen Ablauf, seine Routinen, es ist alles still draußen. Und dann geht langsam so die Sonne auf, wenn du das erste Brot so rund, das Brot dann rund wirkst und dann vorbereitest. Das hat schon was. Also diese Stimmung in den frühen Morgenstunden und die Düfte, das ist schon eine tolle, ja, ist schon was Tolles dann auch. Außerdem ist man dann der Erste im Schwimmbad, ne? Das muss man ja auch dazu sagen, wenn man dann fertig ist, etwas früher. Also bei uns gibt's Mitarbeiter, die schätzen sowohl das eine als auch das andere. Und das ist, glaube ich, auch das, was man für die Zukunft, ja, wir müssen uns einfach anpassen, auch wohin auch die Reise geht, ja.
Neue Wege gehen. Und als Schwimmbad-Fan kann ich das nur unterschreiben. Wenn man einen Platz dort bekommt und sein Handtuch irgendwo ausbreiten kann, dann ist das viel wert. Münchberg, die Stadt, in der du beheimatet bist, hat auch ein sehr schönes Freibad, war ich selbst schon. Kann ich nur unterschreiben. Aber lass uns mal so ein bisschen auf die Stadt, auf das Jahr bitte, auf das Jahr 1600, ist schon etwas länger, ja, 1625 zurückblicken. Heutige Backhaus für Kenscher, da gab es noch kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook, auch noch nicht Google. Aber 1625, das war ja mitten im 30-jährigen Krieg. Da war die Weltlage ziemlich turbulent. Das erinnert mich an die Zeiten heute, auch wenn man das nicht vergleichen kann natürlich. Europa befand sich im Krieg. 1625, da begann die sogenannte dänische Phase. Der dänische König Christian IV. Traf auf Seiten der Protestanten in den Krieg ein, um seine Macht in Norddeutschland auszubauen. Deutschland war verwüstet und gerade in Franken, in deiner Heimat, in unserer Heimat, wo Münchberg auch liegt, litten viele Regionen unter Plünderungen, Truppendurchmärschen und Hungersnöten. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, da hat sich viel geändert, viel verbessert, viel getan. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, dass man ja auch eine Verantwortung mit sich trägt. Wie viel Druck lastet da auf dir, diese durchaus lange Tradition auch zu bewahren und auch zugleich modern oder moderner zu sein?
Das ist echt schön, dass du das ansprichst, weil wir haben uns natürlich im Rahmen unserer Jubiläumsvorbereitungen oder was dann alles in diesem zum 400-jährigen Jubiläum stattgefunden hat, bei der Recherche ist wirklich aufgefallen, dass bis zu meinen Eltern eigentlich das Thema Innovationen noch gar nicht vorhanden war. Also da ging es eigentlich bis zur letzten Generation um die Nahversorgung. Gerade in Münchberg und Umgebung. Also da hatten die Leute wirklich ganz andere Probleme und da war auch das Sortiment ganz anders gewesen. Also da gab es Brot und Brötchen und vielleicht am Wochenende mal einen Kuchen, ja. Und wenn man sich jetzt mal die Theken anschaut und das Sortiment ist natürlich was ganz anderes gefragt. Also so könnte man gar nicht mehr überleben. Und das ist eben die Forderung aktuell an uns. Die Zeiten sind natürlich ganz andere, sehr schnelllebig. Man muss entscheiden, ob man die Trends auch mitgeht. Wir für uns haben uns halt für ein Reinheitsgebot entschieden, das wir für uns festlegen, also so regional und so traditionell wie möglich die Produkte herzustellen. Und jetzt überlegt man natürlich, jetzt kommt der Trend der Veganer oder der veganen Backwaren. Wir wollen aber eigentlich nur Butter verwenden, weil das natürlichste Fett eigentlich für uns ist. Ja. Nimmt man den Trend mit, verwässert man dann wieder seine Philosophie. Das sind die Entscheidungen, die wir eigentlich dann nachhaltig dann treffen müssen. Wann für Zeit jetzt?
Ja, gutes Bewahren, neues Entdecken. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, so von diesen alten Rezepten auch abzuweichen, Neues einzuführen, das sich ja schon längst bewährt hat. Das ist ja auch eine Kunst, hast du gesagt in einem Gespräch, Tradition zu bewahren, ohne altbacken zu wirken. Mhm. Ja. Kannst du denn noch ein Brötchen vom Bäcker nebenan essen, ohne es kritisch zu beobachten? Ist da überhaupt noch der Genuss möglich oder hat man da auch immer so den Mitbewerber noch in sich und denkt sich, ja, das schmeckt ganz gut, aber bei uns ist dann doch besser. Ist man vielleicht auch mal so ein bisschen neidisch, wenn da wieder erwarten, der Bäcker nebenan dann irgendwie eine neue Rezeptur hat und du sagst, Mensch, das hätte ich vielleicht auch mal machen müssen bei mir.
Nee, ich bin da absolut objektiv und mir ist vollkommen bewusst, dass wir das nie schaffen werden, in allen Disziplinen irgendwie das Beste zu machen. Also man muss ja seine Ressourcen oder seine Kräfte auch ein bisschen verteilen und sich ein bisschen spezialisieren. Der Anspruch, die Zeit jetzt ist richtig schön und spannend, weil es gibt alte Spezialitäten, die kann man einfach jetzt wiederbeleben und kann die einfach mal wieder in die Läden bringen. Jetzt über Social Media und so weiter, da kann man das natürlich auch die Geschichte dahinter gut kommunizieren.
Ja.
Und momentan ist es so, dass viele Menschen halt dazu noch einen Bezug haben. Ja, die freuen sich dann unheimlich, wenn sie jetzt die ausgezogenen Küchle, jetzt zum Beispiel, wie es bei uns in der Region ist, so ein Krapfengebäck, ja.
Ja.
Wenn man das noch so findet, wieder vorfindet und dann kommen so Erinnerungen wieder und dann drückt man so die Knöpfe. Also man muss nicht alles neu erfinden, sondern die Zeit, die gibt's her, dass man auch mal in die alten Rezeptbücher wieder schaut und sagt, okay, wollen wir das einfach mal wieder bei uns wiederbeleben? Schauen wir uns die Rezeptur an. Müssen wir vielleicht das ein oder andere jetzt vielleicht anpassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Und das ist eine tolle Zeit jetzt, wo man sich so Gedanken drüber machen kann und auch die Geschichte dahinter dann auf andere Wegen jetzt wie Social Media, Instagram, Facebook und so weiter, also halt einfach zu kommunizieren. Ja.
Nun verwendet ihr auch eigene Natursauerteige, lange Reifezeiten. Du hast hier einen Laien vor dir. Ich komme aus einer Bäckerfamilie, meine Großeltern hatten eine Bäckerei. Der Kelch ist dann an mir vorbeigegangen, da mein mittlerweile leider auch schon verstorbener Onkel diese Bäckerei übernehmen sollte, der sich dann aber aufgrund einer Mehlallergie, der das nicht tun konnte und dann zu einem Detektiv wurde. Also auch eine wilde Familiengeschichte. So, diese Bäckerei gibt es jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich bin natürlich auch aufgewachsen mit Gebäck und Co. Aber für alle, die uns zuhören und jetzt noch nicht so viel mit Bäckereien zu tun hatten, was sind denn die größten Herausforderungen bei so einem Natursauerteig und was verstehe ich denn unter einer langen Reifezeit?
Also es klingt jetzt total unromantisch, aber je natürlicher du backen möchtest, desto besser musst du die Prozesse im Griff haben. Ja? Und jetzt ist es so, dass der Sauerteig, man nimmt quasi von einem reifen Sauerteig, der vielleicht schon über viele Jahre uns begleitet hat, dann nimmt man einen Teil wieder ab und züchtet daraus immer einen neuen Sauerteig. Wir machen bei uns so eine 3-Stufen-Sauerteig, das ist quasi die Königsdisziplin. Und wir nehmen einfach von diesem reifen Sauerteig etwas, geben es in einen Behälter und dann kommt Wasser und Mehl in bestimmten Temperaturen hinzu. So, und so, dadurch können wir dann Milchsäure, Essigsäurebakterien dann töten, also in der ersten Stufe dann die Milchsäure, in der zweiten die Essigsäurebakterien. Und man frischt den Teig quasi dann immer noch mit Wasser und Mehl 3-mal über den Tag hinweg wieder an. Das ist sehr aufwendig. Und in der letzten Stufe kann man die Hefe dann züchten. Und eigentlich brauche ich dann nur noch Salz dazugeben und ich habe den Geschmack eigentlich dann aus dem Mehl dann rausgezüchtet für meinen Betrieb speziell und dann kann ich das Brot davon backen. Ja, dann brauche ich keine Hefe zusetzen, dann brauche ich nichts anderes, Stabilisatoren, ich kann auf alles verzichten, was eigentlich nicht in den Teig reingehört. So, und das ist natürlich ein extrem aufwendiger Prozess, also man müsste 3-mal am Tag in die Backstube und das machen. Und da sind viele davon abgekommen, weil sie sagt, das gibt's vielleicht einfacher. Und dann gibt's so Industrieunternehmen, wie jetzt bei uns im nahen Kulmbach auch angesiedelt, die dann gesagt haben, ach Bäcker, das ist doch für dich so kompliziert. Wir machen das im großen Stil. Wir machen dann den Sauerteig und dann tun wir den danach gefriertrocknen. Und du kriegst so einen Sack, da steht Sauerteig drauf, da gibt's eine Schaufel mit rein und dann ist das Gleiche doch. Ne? Also du hast die gleichen Zutaten eigentlich drin.
Hört sich einfach an, aber ist es nicht.
Nee, weil das Schöne ist, dass man kann es jetzt einfach merken. Also je mehr Zeit ich einem Gebäck, einem Brot gebe in der Reife, also auch in der Teigzubereitung und je besser das verquollen ist, desto mehr Zeit braucht es auch, um alt zu werden. Desto mehr Geschmack bildet sich. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich jetzt hier ein getrocknetes Pulver irgendwo mit reintippe, sondern ich stelle quasi dann ein Brot her, wie es vor 300 Jahren auch ist.
Ja.
Und wir durften das in den letzten Jahren, also 2016, wo ich vorhin erzählt habe, wo wir überlegt haben, was müssen wir denn, könnten wir denn eigentlich so auf den Tag verlegen, um die Nachtarbeit ein bisschen rüberzuziehen, haben wir da eine Maschine investiert, die eigentlich das, den Sensoren beinhaltet, die genau diesen Prozess nachbildet. Also die misst die Mehltemperatur vom Silo, die misst die Raumtemperatur und dann rührt sie quasi den Sauerteig einmal um und lässt ihn dann wieder stehen. Und wenn der Bäcker um 12 kommt, dann hat er einen Sauerteig wie vor 300 Jahren. Ja.
Großartig. Also spätestens jetzt habe ich auch Appetit. Mein Magen knurrt schon. Vielleicht hörst du schon so ein bisschen. Jetzt hast du mich auch abgeholt. Aber wenn wir von wir sprechen, also ihr habt ja die Zeichen der Zeit erkannt, schon vor über 10 Jahren. Wie groß ist denn dein Team? Du hast ja gesprochen von verschiedenen Filialen, Fikensha, Familienunternehmen. Das sind natürlich nicht alles Familienangehörige, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sicherlich auch Auszubildende. Von wie vielen Personen sprechen wir denn ungefähr?
Also wir sind insgesamt aktuell 110 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben 9 Fachgeschäfte, die wir im Umkreis von ungefähr 25 Kilometer alle sich befinden. Mhm. Und das ist eine Größe, da fühlen wir uns unheimlich wohl. Das heißt, wir können diese Familienbäckerei, ich kenne jeden Mitarbeiter, ich kenne die Geschichten dazu, wir haben ein sehr enges Verhältnis miteinander. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel Getreide mit einem Landwirt wieder zusammen anzubauen. Urgetreide, das jetzt nicht mehr hier stattfindet bei uns, oder den Mohn oder die Kümmel, und die Geschichten dann darüber auch zu erzählen. Und das ist die Größe. Wir wollen jetzt nicht mehr Filialen machen, sondern das ist jetzt halt so die Größe, wo wir uns unheimlich wohlfühlen.
Dann hast du schon Mohn und Kümmel erwähnt. Rohstoffe im Allgemeinen, 80% der Rohstoffe stammen aus der Region. Wie findest du noch Lieferanten, wenn bestimmte Rohstoffe nicht lokal verfügbar sind? Und wie gehst du mit Preis- und Qualitätsunterschieden um?
Also wenn sie nicht verfügbar sind, ist es fast einfacher, die zu bekommen, weil da kann ich auf einen viel größeren Pool drauf zugreifen. Ja? Schwieriger ist es eigentlich, weil man das so gewohnt war. Man hat beim Großhändler bestellt, jetzt einfach die regionalen Wertschöpfungsketten wiederzubeleben. Ja, wir haben das jetzt gemerkt, wir haben letztes Jahr ein Jubiläumsbrot eingeführt und das ist das Hofer Landbrot. Und das Ziel war eigentlich, 100% der Rohstoffe aus dem Landkreis Hof zu beziehen. Ja. Und das Brot sollte auch die Anforderungen der Menschen an die Ernährungsgewohnheiten jetzt aktuell widerspiegeln. Das heißt, wir haben ein Dinkelhaferbrot gebacken und das mit Buttermilch gesäuert wird. Ja. Und jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht, wo bekomme ich denn, von welchem Landwirt hier in der Region, bekomme ich denn den Hafer her? Ja.
Ja.
Und dann geht man halt auch wie dein Großvater, glaube ich, oder?
Mein Großvater, mein Opa, ja, genau.
Der war der Detektiv, das war der Onkel.
Das war mein Onkel, mein verstorbener Onkel, der das eigentlich erben sollte und dann festgestellt hat, oh, Mehl bekommt ihm nicht so gut.
Ja. Ja. Das siehst du schon, also dann müssen wir auch detektivische Sachen anwenden, um einfach da rumzufragen und zu überlegen, wie geht es und wie kommt das Produkt von A nach B. Und wir haben es tatsächlich geschafft, 98% der Rohstoffe aus dem Landkreis Hof jetzt halt abdecken zu können. Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, was vielleicht fehlt, was wir nicht hinbekommen haben?
Puh, oh, da müsste ich jetzt wirklich raten. Also mir ist eingefallen, sag's mir bitte mal. Ich möchte nicht schätzen.
Meersalz war schwierig.
Meersalz, ja, das ist wahr, da müsste man ein bisschen fahren, ja. Wobei es auch schöne Seen gibt, aber Seen, Wasser oder Salz aus dem See kann dir dann auch nicht wirklich helfen.
Nee, das war echt schwierig gewesen. Aber ansonsten konnten wir das wiederbeleben. Also das heißt, wir kriegen jetzt halt von dem Landwirt, der das auch wieder neu, ein junger Landwirt, der das wieder neu macht, dass er bei uns Buttermilch dann anliefert jeden Tag. Den Hafer bekommen wir auch von dem Landwirt in Oberstäben. Das Getreide wird auch hier 15 Kilometer von hier entfernt, angebaut, der Dinkel, und wird in einer Mühle jetzt bei uns um die Ecke auch gemahlen. Also wir versuchen schon, diese Geschichten und das, was wir tun, eigentlich so zu kommunizieren, dass die Produkte auch einen Wert bekommen, weil die Leute sich damit identifizieren können und diese Regionalität dann auch auf dem Teller dann irgendwie stattfinden muss, dass es nicht einfach nur ein Brot ist, sondern dass da mehr dahinter steckt.
Also mehr Liebe zur Heimat geht kaum, 98%, Chapeau. Das ist brotartig, wollte ich schon fast sagen, großartig, brotartig. Dann sind wir auch so ein bisschen bei den Backsünden, denn auch die gibt es ja durchaus in eurer Branche. Was sind denn für dich so die größten Backsünden, oder gibt es eine, die du dir selbst auch niemals verzeihst, da sie dir schon passiert ist?
Ja, das sind die Kleinigkeiten, wenn man sich verwiegt, natürlich. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man sich bei dem einen Rohstoff verwiegt, also von dem einen Rezept verwiegt, und da ist zu wenig von dem Rohstoff dran. Und in der Schüssel bleibt es liegen und beim nächsten ist dann das Doppelte dran. Mhm. Ja, dann hast du quasi zweimal, mit einem Fehler hast du gleich zwei Chargen in den Sand gesetzt, ja, oder kannst du quasi nicht mehr backen. Wenn das Salz da fehlt und beim anderen Brot ist doppelt so viel dran, das ist natürlich echt schwierig dann, ja. Sowas.
Gut, aber das passiert und daraus lernt man dann nochmal, man macht's besser. Das ist jetzt kein Fehler, der sich wahrscheinlich jeden Tag wiederholt.
Nö, aber doch ab und zu. Ich meine, macht auch nicht immer der gleiche. Mitarbeiter immer die gleichen arbeiten und jeder macht da seine Fehler so. Ja. Also das ist ja trotzdem noch Handwerk, was wir alles machen. Und da ist der Mensch halt auch einfach mit involviert und das gehört halt einfach auch mit dazu.
Bist du denn da noch so, also wirklich auch in der Bäckerei manchmal mit am Teig, oder ist das inzwischen gar nicht mehr möglich und nötig bei 110 Mitarbeitern, da du natürlich auch noch was anderes zu tun hast, viel Verwaltungskram und was weiß ich, Finanzamtunterlagen, viele wirtschaftliche Sachen regeln? Meinst du, bist ja ein großer Arbeitgeber in der Region, hast ja auch eine Verantwortung gegenüber Menschen, oder sagst du, nee, das fehlt mir ab und zu, ich möchte auch mal, keine Ahnung, regelmäßig in die Backstube und da auch mithelfen?
Nee, das Büro von mir ist direkt an der Backstube und ich bin am Tag mindestens 2 Stunden dann auch unten mit in der Backstube. Das möchte ich schon nicht missen. Also ja, direkt am Teig zu sein. Man muss sich auch mal beweisen, den Mitarbeitern. Also diese Mitarbeiteranzahl, die ist ja verteilt auf unsere Fachgeschäfte im Verkauf. Hm. In der Backstube haben wir 25 Mitarbeiter, sind 6 Auszubildende mit dabei, 4 Meister, Gesellen. Also wir sind schon extrem handwerklich unterwegs. Ja.
Wenn du jetzt von deinen Lehrlingen, von deinen Auszubildenden sprichst, das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das mit dem Recruiting macht. Wie kommt ihr an die neuen Kolleginnen und Kollegen? Sind das zum Teil auch, also sind es Empfehlungen? Arbeiten da vielleicht die Eltern auch schon bei euch oder haben gearbeitet? Kennt man euch als Arbeitgeber in der Region? Muss man da überhaupt noch für sich werben? Beziehungsweise, wo findet ihr die? Sucht ihr die auch anders als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren? Fragen über Fragen, aber durchaus wichtig. Wie kommt ihr an den Nachwuchs?
Ja, das war ja der ausschlaggebende Grund, warum wir uns eben vor vielen Jahren jetzt halt Gedanken darüber gemacht haben, weil die Nachfrage einfach nach den Ausbildungsplätzen und auch nach den Arbeitsplätzen einfach nachgelassen hat. Und wir dann überlegt haben, wir müssen uns anders positionieren und wir müssen nicht da Angebot schaffen, sondern wir müssen uns auch verändern, als Betrieb verändern. Und wenn die Möglichkeiten funktionieren und da sind, dann wollen wir die auch ergreifen, also auch technische Möglichkeiten. Also ein kleines Beispiel ist, wir haben in Teigreifekammern investiert. Mhm. Das heißt, kann man sich so vorstellen, dass das intelligente Kühlschränke sind und die aber auch dann automatisiert quasi erst kalt sein können, aber dann steigt die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur und dann können sie wieder kalt. Und ich kann das alles einprogrammieren. Und das ist für uns eine riesen Chance jetzt, dass wir zum Beispiel unsere Nougat-Hörnchen, ja, die bei uns so nachgekracht sind, also ein Blundergebäck, das so gewickelt ist, wo jedes mit der Hand gewickelt wird, das machen wir zwischen 8 und 11. Weil um diese Zeit haben die Mitarbeiter, die Mütter und die Väter dann die Kinder in den Kindergarten gebracht und können dann diese 3 Stunden bei uns dann die Arbeit nachgehen.
Ja? Preisfrage, ganz kurz und zwischendurch. Ich liebe Nougathörnchen, ja. Was mache ich, wenn ich morgens um 7 in der Bäckerei bei euch stehe als Kunde und möchte um 7 Uhr ein Nougathörnchen? Bekomme ich dann noch eins vom Vortag oder gibt es da schon eine kleine Anzahl auch vor 8 Uhr oder vor 11?
Nee, die kriegst du. Also wir backen hier in der Backstube nur die erste Charge für die Filialen. Und alles andere kommt als Teig in die Geschäfte und wird dort den ganzen Tag frisch gebacken. Also du hast sehr gute Chancen, zu früh um 7 an ein warmes Nougathörnchen zu kommen.
Das beruhigt mich. Das werde ich beim nächsten Mal dann gerne testen. Gut, also ihr habt viel geändert, was die Arbeitszeiten angeht. Ihr habt euch erweitert, künstliche Intelligenz, neue technischen Möglichkeiten. Wie schnell hat sich das dann beim Gegenüber dann bemerkbar gemacht? Also wie sieht es zum Beispiel aus, Tag der offenen Tür, führt ihr auch interessierte Gegenüber durch eure Betriebe?
Mhm. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie jetzt die aktuelle Situation ist mit den Auszubildenden. Wir sind wirklich in der super, super glücklichen Lage, dass wir nur wenn sich jemand verändert oder wenn sich was verändert, Arbeitsplätze dann ausschreiben. Mhm. In der Regel haben wir sogar, wir nennen das einen Talentpool, wenn sich jemand bewirbt oder ist dann teilen wir halt mit, ob wir die Bewerbung gerne aufheben dürfen und wir auf denjenigen zukommen, wenn sich was ergibt. Also das ist auch in dieser nach außen Kommunikation, dass wir einfach zeigen, was wir tun und was uns vielleicht absetzt von dem einen oder anderen. Es hilft uns, dass wir gar nicht so viel Recruiting betreiben müssen, sondern dass die Anfrage eigentlich mehr auf uns zukommt und auch die Mund-zu-Mund-Propaganda aus dem Betrieb. Du hast es schon angesprochen, wenn bei uns der Enkel auf einmal die Ausbildung macht, weil die Oma schon bei uns gearbeitet hat, das kommt auch schon vor. Und das ist natürlich eine super Auszeichnung. Also wenn von Mitarbeitern drüber gesprochen wird, dass man bei uns einen guten und ein nettes Arbeitsverhältnis findet, das ist natürlich großartig.
Ja, und ihr werdet wahrscheinlich auch mit den in der Umgebung beheimateten Schulen zusammenarbeiten. Stichwort, bietet ihr auch Schülerpraktika an?
Ja. Also gerade im Bereich Ferienjobs ist es halt immer eine tolle Sache, wenn man sich da den ein oder anderen Cent dazu verdienen kann. Durch das, dass wir ja am Tag viel arbeiten, ist es dann auch viel einfacher, weil auch bei dem Auszubildenden, André, du musst ja überlegen, ich muss ja zwei Verträge quasi schließen.
Ja,
das eine ist ja, wenn ich in der Nacht, der Lehrling in der Nacht kommt, ja, dann ist es der Lehrling, der aufstehen muss. Aber meistens sind es auch die Eltern, die aufstehen müssen und ihn herbringen müssen. Ja, das ist
nicht
so einfach. Ne? Müssen zwei oder drei Mann durchhalten während der Ausbildung.
Man muss dazu wissen, in Münchberg gibt es keine U-Bahn wie hier in der Hauptstadt. Da fährt also nachts nicht wirklich der Bus durch die Gegend und man hat es ein bisschen schwer, von A nach B zu kommen. Aber man hat natürlich auch kürzere Wege, außer man lebt jetzt irgendwie auf dem Land noch in der Umgebung und muss ein paar Kilometer laufen. Ja, das stimmt schon. Aber machen das die Eltern mit? Gab es da irgendwie mal Probleme oder herrscht da auch so eine Unterstützung auch seitens der Erziehungsberechtigten?
Also früher war es ein Problem, als die Azubis um 5 Uhr oder um 4 Uhr anfangen mussten. Da war das wirklich ein Problem. Aber heutzutage fangen sie erst um 6 oder um 7 Uhr an bei uns.
Ja.
Und erst wenn sie dann älter sind, müssen sie natürlich auch mal in die Nachtschicht dann gehen. Aber das ist jetzt kein Problem mehr.
Und das ist schon mal gut zu wissen.
Einige davon haben tatsächlich dann auch über einen Ferienjob reingeschnuppert, haben mit dem Beruf vielleicht sich gar nicht Gedanken drüber gemacht, ob der für sie stattfinden könnte oder ob das was wäre. Wenn man selber einen Berührungspunkt hat, dann kommt man vielleicht gar nicht so drauf. Aber da haben sie dann einfach reingeschmeckt und dann hat's gepasst und auf einmal haben wir eine Bewerbung bekommen. Freuen wir uns natürlich sehr drüber.
Absolut. Und wir hatten schon kurz über Social Media gesprochen. Gibt es denn bei euch in den Reihen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da so ein bisschen affin sind und sagen, naja, macht mir total Spaß, würde ich gerne mal eine Kamera mitlaufen lassen. Ist das bei euch schon im Alltag angekommen oder sagt ihr, nö, also im Moment müssen wir eigentlich gar nicht so sehr auf TikTok und Co. setzen. Läuft auch so ganz gut auf anderen Wegen. Du bist ja sehr aktiv, man kennt dich in der Branche. Bist vielfach ausgezeichnet. Reicht das? Oder denkst du dir, da müssen wir noch in den nächsten Jahren ein bisschen Tempo aufnehmen?
Wir versuchen schon relativ konzeptionell zu machen. Also ich habe immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, dass dass jemand in der Backstube dann rumrennt und dann Fotos macht und das postet, weil man doch auf mehreren Ebenen dann ein bisschen achten muss, was nach außen geht auch. Ja, ich meine, Rezepturen und so Sachen, wenn dann irgendwie was dann mit im Bild ist oder Sachen, die wir uns angeeignet haben in der Produktion, in der Backstube, wo vielleicht auch nicht für die Öffentlichkeit oder für die Kollegen, also die vielleicht unsere Produkte ausmachen, ja, da müssen schon noch ein Filter drüber laufen, sagen wir mal so. Ne? Also wir haben eine Mitarbeiterin bei uns, die sich darum kümmert, also dass die Inhalte einfach bereitstellt, mit der wir uns austauschen. Man kannst du dir ja vorstellen, über das ganze Jahr hinweg, das Schöne an unserem Handwerk ist ja, dass wir, das eine sind Innovationen, sind neue Sachen, aber auf der anderen Seite hast du unheimlich viel Abwechslung. Ja, jetzt, wenn jetzt Frühling ist, jetzt kommt die Osterzeit, ist das eine, danach ist dann die Grillsaison, dann geht es schon wieder weiter, dann ist Herbst, ja, mit den Gebäcken, dann ist Weihnachten, Silvester, also die Krapfenzeit kommt wieder. Also wir haben unheimlich viele Sachen, die sich eh von allein ergeben dann wieder. Ne? Und das muss man natürlich kommunizieren, dass jetzt die ersten Krapfen dann hier sind oder der Osterzopf gebacken ist. Das ist natürlich super, wenn man das hat.
Ja. Ein Highlight jagt das nächste. Du sprichst ja so ein bisschen von Betriebsgeheimnissen. Das ist total nachvollziehbar. Man möchte nicht alles nach außen tragen. Übrigens zu den Krapfen gibt es auch eine schöne kleine Anekdote. Als ich nach Berlin gezogen bin vor vielen Jahren, musste ich mal einem Berliner Medium ein Interview geben. Und da habe ich mir dann auch erlaubt, von Krapfen zu sprechen. Es gibt ja auch noch die Pfannkuchen und was weiß ich. Und der Redakteur fand das dann so lustig, dass er mir dann einen Einspalter gewidmet hat, der neue fränkische Pressesprecher in der Hauptstadt. Versteht noch nicht den Unterschied zwischen dem Krapfen und dem Pfannkuchen. Das ist aber halt auch regional ganz anders und unterschiedlich geregelt. Alles nicht so einfach. Ne? Gibt es denn ein Produkt, bei dem du sagst, das kann nur ein Bäcker verstehen und niemand anderes?
Also ich wollte jetzt darauf einsteigen, dass das ist ja das Besondere an unserer oberfränkischen Kultur. Also wir sind ja die Region, in der es noch die größte Anzahl an Bäckereien, Metzgereien und Brauereien gibt, ja, also, und Brennereien sind jetzt auch dazugekommen. Also, in Oberfranken wir sind UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet worden, weil eben die Vielfalt noch so groß ist. Und was ganz besonders ist, ist das mit dem, was du jetzt aufgezeigt hast, mit den Krapfen und den Küchle zum Beispiel. Es gibt zwei Städte, die sind nicht mal 5 und 10 Kilometer auseinander, Münchberg und Helmbrechts. Ja, also das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und die Stadt, aus der meine Frau kommt. Ja, und wenn du in Münchberg einen Krapfen bestellst, ja, dann ist das ein gefüllter, so wie ein Berliner, wie wir ihn kennt. Und wenn du ihn in Helmbrechts bestellst, dann ist das Ausgezogene. Also das ist quasi eine Spezialität, ein Krapfen, der in der Mitte so eine Kuhle hat. Ja, und es ist genau andersrum. Also in Münchberg bekommst du, wenn du einen Krapfen bestellst, einen Küchler, und in Helmbrechts ist genau andersrum. Wir sind 5 Kilometer voneinander entfernt, und es ist doch faszinierend, dass die Welt immer größer zusammenwächst, immer mehr, und solche regionalen Unterschiede über Generationen hinweg beibleiben. Also es ist für dich grandios, dass das so bei uns in der Region noch so funktioniert. Und das ist vielleicht was nur Bäcker verstehen, dass die regionale Vielfalt, wie ein Anisbrezen gibt's nur bis zu bestimmten Radius. Also in Bamberg kennt kein Mensch Anisbreze zum Beispiel, ja. Und das ist faszinierend. Es wäre schön, wenn wir bei aller Internationalisierung und bei dem Ganzen uns das beibehalten.
Deswegen bist du auch heute hier. Und das ist ein wichtiges Thema. Ich hatte ja schon viele spannende Gäste bei mir, von der Domina bis zur Synchronsprecherin der Gummibärenbande. Ein Bäckermeister hat mir immer gefehlt, und ich wusste, wenn es jemand wird, dann musst du das sein, weil man bei euch ja auch auf Verantwortung setzt und diese, was du ja so wunderschön gerade beschrieben hast, dass das auch alles hoffentlich erhalten bleiben soll. Was ich besonders schön finde bei euch, ihr spendet auch unverkaufte Produkte. Wie organisiert ihr das denn logistisch? Gab es irgendwelche Situationen, in denen das schwierig war? Es geht ja auch um Hygiene, um die Frische, um den Transport. Ihr engagiert euch sozial. Ihr arbeitet, glaube ich, mit der Tafel zusammen. Und da wird versucht, möglichst bedarfsgerecht zu produzieren.
Also es basiert eigentlich auf drei Ebenen. Das erste ist, es ist ja eines der verrücktesten Geschäftsmodelle, was man sich so vorstellen kann. Das ist vielen gar nicht so bewusst, ja. Aber es stehen in der Regel in der Nacht Menschen auf, mitten in der Nacht auf, backen hunderte von verschiedenen Gebäcken mit einer sehr geringen Haltbarkeit und legen die in die Theke in der Hoffnung, dass genau an dem Tag genau die Anzahl an Menschen genau die Produkte nachfragt. Ja?
Mhm.
Es ist ja eigentlich jeden Tag ein Glücksspiel, dass das so funktioniert. Ja? Und wir können halt einfach dann hoffen, dass das Einkaufsverhalten der Menschen jetzt dazu bleibt. Und ich schaue einfach, was habe ich die letzten Montage eigentlich dann an Anzahl von dem Produkt jetzt gehabt, und dann schlage ich noch ein bisschen auf oder wegen weniger und dann stelle ich das her. Aber es ist jedes Mal ein Glücksspiel.
Mhm.
Und deswegen haben die Verkäuferinnen, die bei uns eigentlich die Produkte bestellen für ihr Fachgeschäft, denen fehlt einfach dieser Rückblick auf diese Daten, die sie eigentlich haben, ja. Und deswegen ist der erste Schritt bei uns jetzt, den wir forcieren, ist, dass wir diese Auswertungen einfach dann über Abfragen dann bereitstellen. Also, dass die Verkäuferin da eine bessere Basis hat, um schon mal so gut wie möglich die Planung dann so stattfinden zu lassen.
Das ist ja so ein bisschen auch meine Einstiegsfrage gewesen, ja. Also, welche Tage besonders gut performen und ob man das steuern kann. Deswegen total spannend. Aber jetzt nehmen wir mal an, da bleibt abends doch einiges liegen. Da habt ihr feste Nummern, Kontakte, da ruft ihr an, seid ihr im Austausch und dann wird das in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt.
Also, wir arbeiten mit den Tafeln zusammen. Also, das sind unterschiedliche Tafeln. Jede Stadt hat ja da ihre eigene. Hm. Und in denen, wir sind ja in vier verschiedenen Städten eigentlich mit unseren Fachgeschäften. Und die kommen tatsächlich abends vorbei und holen die übrigen Sachen ab und verteilen sie dann an Bedürftige am nächsten Tag.
Schön.
In Münchberg ist es so, dass das nur einmal in der Woche stattfindet. Und da tiefkühlen wir jeden Abend die Sachen, die übrig sind. Und stellen sie dann an dem Samstag dann da zur Verfügung. Das ist diese zweite Ebene. Vorher ist aber noch der Fall, dass wir uns überlegen, wie haben es die Großväter denn früher gemacht? Und beim Brot ist es zum Beispiel so, dass man das Brot, das abends nicht verkauft ist, dass wir das bei uns durch mahlen, also wir lassen das durch eine Maschine durch, das machen Brösel draus und rösten das Ganze und geben das zum Teil wieder dem Brot hinzu, dem neuen Brotteig hinzu. Das bringt unheimlich viel Geschmack, Aroma rein und auch Frischhaltung. Ja, also manchmal muss man sich auch nur dem besinnen, was eigentlich die Großväter schon gemacht haben. Und das haben wir ja auch wieder aufleben lassen. Also wir machen quasi daraus das eine. Der Rest ist dann für die Tafeln. Und wir arbeiten noch mit To-Go zusammen. Das heißt, man kann Sachen bei uns auch vorbestellen, falls was übrig ist, dass man dann am nächsten Tag eine Tüte mit dem Besten von gestern, nennen wir es, dann auch kaufen kann.
Die sogenannte Best-of-Tüte vom Vortag, die man ohne Probleme noch essen kann. Genau. Wie oft erfindest du neue Rezepte? Gibt es da auch Ideen, die sprichwörtlich in der Tonne landen? Wie oft erfindest du dich neu?
Also gerade im Hinblick auf die Rezepturen, die bei uns in vielen, vielen Büchern der Vorfahren irgendwo aufgezeichnet wurden, ist ja nicht alles, was da drin ist, auch besser gewesen, ja, und zeitgemäß. Aber wir haben schon das ein oder andere jetzt da wieder entdeckt, was wir vielleicht neu interpretieren können, ja. Wir haben damals, vor einigen Jahren zum Beispiel, habe ich Fortbildung zum Brotsommelier gemacht und mittlerweile auch zum Weinsommelier. Also ich habe also schon über den Brotrand gern immerhin hinausgeschaut. Und da habe ich eine Facharbeit zu meiner Ausbildung zum Brotsommelier, die auch ein Jahr gedauert hat. Da darf man zum Schluss auch eine Facharbeit schreiben. Und da ist das Heimatbrot entstanden. Und das ist eine ganz spannende Sache gewesen, denn ich wollte quasi in einem Brot oder in einer Brotzeit wollte ich das auf den Teller bringen, was die Menschen mit Heimat verbinden. Und wir haben dann eine Umfrage gemacht. Also ich habe das kommuniziert mit den Medien auch dann und die mit ins Boot geholt. Und dann haben wir gefragt, was für Gewürze, was für Gerichte, was für Obst, was für Gemüsesorten verbindet ihr mit Heimat, mit eurer Heimat? Und da ist eine Umfrage generiert worden und die Rückmeldungen waren also grandios gewesen. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, okay, was könnten wir hier verarbeiten, was wird am meisten genannt? Und von diesen genannten Rohstoffen habe ich dann Alexander Herrmann, der bei uns ja auch um die Ecke sein Restaurant hat, gefragt, ob er sich mit beteiligen will, weil sich so viele Sachen genannt wurden. Und wir haben miteinander eine Heimatbrotzeit. Dann kennen wir
ja, und großartig.
Und das Brot, das daran entstanden ist, das beinhaltet, ich bin eher der Purist irgendwie. Ich mag das nicht so, wenn man alles in einen Brotteig gibt. Ich mag eher, man macht ein puristisches Brot und ich gebe obendrauf, was ich möchte. Ne? Dann ist ja gar Kunst, jetzt irgendwie alles in den Brotteig zu geben, zu kneten und zu backen. Ja? Und das ist vielleicht, also vielleicht kann ich da deine Geschmacksnerven auch ein bisschen triggern, wenn ich das mal beschreibe.
Also, das hast du schon, aber mach gerne. Mir läuft jetzt schon alles im Magen zusammen, ja, im Mund zusammen und Magen.
Also es wurde genannt, welche Getreidearten, und da haben 80% gesagt, Roggen verbinden sie mit ihrer Heimat, und 90% haben gesagt Roggen und 10% haben nur gesagt, Weizen verbinden sie mit ihrer Heimat. Dinkel war dann etwas weiter weg. Also war die Mehlmischung schon mal gegeben, dass wir sagen, wir machen Brot aus 90% Roggen, 10% Weizen. Dann haben wir Sauerteigbrot, ist sowieso bei uns in der Gegend ganz normal. Also wird es ein Sauerteigbrot aus diesen zwei Komponenten. Dann haben die Leute gemeint, Rauchbier verbinden sie mit ihrer Heimat. Mhm. Und jetzt habe ich mir überlegt, Mensch, Rauchbier, das müssten wir doch eigentlich auch irgendwie verarbeiten können. Ja, und wir haben dann vom Rauchbier, was es in Bamberg jetzt halt auch in der Gegend gibt, da haben wir eine Reduktion gemacht. Also wir haben das Rauchbier gekocht und haben den Alkohol quasi verdampfen lassen und haben das als Flüssigkeit mit zum Brot gegeben. Wow. Und dann kommt dir oder mir auch als Biertrinker, da haben wir das Problem gehabt, wenn du das Bier kochst, kannst du dir vorstellen, da passiert was in dem Kessel, wie es auch so ist, wenn man zu schnell einschenkt, also es schäumt über. Und wir als Biertrinker, wir wissen ja, was verhindert den Schaum, und meistens ist es dann, dass wenn man fettige Lippen hat oder sowas, dann fällt der Schaum zusammen. Deswegen haben wir beim Kochen dann uns dran erinnert und gesagt, wir geben ein bisschen Butter mit in den Sud, wenn wir das kochen, und dann konnten wir das Bier auch ohne Schaum dann so kochen. Also es ist dann im Rauchbier, wir haben eine Reduktion vom Rauchbier. Und dann haben die Menschen noch gemeint, sie verbinden Fichtenspitzensirup mit ihrer Heimat oder Kindheit. Okay, sagt dir das noch was?
Ja, natürlich, ja.
Also über Oberfragen hinaus gibt es nicht so viele, die das dann verbinden. Mhm. Ich habe mich auch gleich an meine Kindheit erinnert. Das ist quasi ein Sirup, der aus den Fichtentrieben gekocht wird, hat so grüne Aromen, ist wie Honig eigentlich, aber hat diese grüne Aromatik noch mit drin. Und man hat es früher, ich habe das bekommen bei Erkältung oder so, ne? Da hat man das. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Kennst du das auch da mit denen oder kennst du es woanders?
Also bei Erkältungen gab es bei mir immer Eukalyptus gefühlt. Okay. Das war so das Heilmittel meiner Mutter, ja.
Ja. Aber diesen Fichtenspitzensirup habe ich gemeint, Mensch, das in Verbindung mit dem Rauchbier, das könnte hervorragend, also da kam ein bisschen da davon dazu. Und dann haben die Leute natürlich gesagt, es gibt Kartoffeln, verbinden sie mit ihrer Heimat. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich auch gedacht, wie kann ich das im Brot vereinen? Und dann kam die Idee, quasi dieses Sauerteigbrot mit dem Fichtenspitzensirup, den Rauchbieraromen in ein Rösti einzupacken. Also wir haben die Kartoffel dann quasi dann so Stifte daraus gemacht und haben das Brot dann in so eine Rösti dann eingebettet und haben das dann gebacken. Und so ist eigentlich hier dann das Heimatbrot entstanden, wo ich gesagt habe, ja, wir haben das gebacken, was die Menschen uns übermittelt haben, und daraus haben wir ein Brot hergestellt, wo wir denken, dass das jetzt die Heimat auf den Teller bringt.
Mann, so viel Heimat in einem Brot. Also jetzt habe ich wirklich Hunger. Ich bin riesiger Eierlikör-Fan. Meine Eltern, immer wenn ich meine Eltern besuche, gibt es eine kleine Flasche Eierlikör. Darf ich mir denn so ein Eierlikörbrot noch wünschen? Gibt es ja auch in Krapfen, glaube ich. So ein Pfannkuchen-Krapfen mit Eierlikör habe ich das schon durchaus gegessen. Aber so ein Eierlikörbrot, wäre das auch möglich, rein technisch?
Naja, du hast halt, die Süße fehlt halt dann im Teig. Wenn du ein Brot mit Eierlikör oben und Topping als Topping drauf dir vorstellen kannst, im Teig drin, Wird dann halt durch die Süße, die der Eierlikör ja auch hat, eigentlich eher ein süßeres Gebäck dann draus. Ne? Also dann sind wir eher im Feingebäckbereich dann wieder.
Feingebäck, okay, gut. Dann stellen wir das mal zurück, aber ich überlege, falls mir noch was Schönes einfällt, dann komme ich mal mit ein paar neuen Ideen auf dich zu. Wenn das jemand umsetzen kann, dann bist du das, lieber Andreas. Aber dann gibt es ja wahrscheinlich, also ich denke mal, eure Kunden sind ja alle super nett und freundlich zu euch, aber wenn es dann doch mal jemanden gibt, der vielleicht einen schlechten Tag hat, was machst du denn, wenn dich mal richtig einer ärgert? Gibst du dann extra viel Salz ins Brötchen oder wie revanchiert man sich da beim Kunden?
Gerade mit einem Lächeln und natürlich, wenn der Kunde jetzt, wenn es ein Produkt liegt, das natürlich, wo er nicht zufrieden ist damit, dann tauschen wir das um und lernen hoffentlich draus, das nächste Mal besser zu machen. Aber letztendlich ist es echt schwierig, weil die einen mögen halt hellere Gebäcke, die anderen dunklere Gebäcke. Wir sagen halt einfach, Mensch, man kann sich das gern aussuchen in der Theke. Das ist so ein Angebot, das wir schaffen. Wir haben vielleicht den Geschmack vielleicht nicht immer getroffen. Dann schaffen wir es halt vielleicht nicht, den Kunden so zu halten. Aber wir können nicht alles eigentlich dann jedem so recht machen, sondern nur schauen, dass wir das Angebot so schaffen. Aber meine Frau und ich, wir erinnern uns nämlich dann auch immer daran, dass wir selber es ja sind, die zulassen, dass wir uns ärgern. Also wenn ein Kunde kommt und ich lass es zu, dass ich mich den ganzen Tag drüber ärgere, dass er jetzt an uns herangedrangen hat, dann entscheide ich ja eigentlich jetzt.
Ja, das ist richtig, ja.
Und das ist etwas, wo man vielleicht immer, oder meine Frau und ich uns gegenseitig erinnern und dann sagt man, ich meine, die Kraft gebe ich dem doch gar nicht. Das ist, wenn es nicht tatsächlich, wenn es grundlos war oder sowas. Und das hilft uns eigentlich ganz gut. Und das vermitteln wir auch den Mitarbeitern, gerade im Verkauf, die müssen es schon wirklich viel auch mal über sich ergehen lassen. Und es sind nicht immer nur die tollen Gespräche, die man hat. Manchmal wird auch ein bisschen von oben herab irgendwo jemand dann als so gesehen. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass die Wertschätzung den Menschen gegenüber, der Verkäuferin gegenüber. Und da bin ich auch das ein oder andere Mal mit dem Kunden auch zusammengeruckt, wo ich sage, also sorry, aber bitte in dem Ton nicht mit unserem Team und mit unserer Verkäuferin, die kann da nichts dafür. Und das ist nicht, finden wir nicht fair. Und manchmal hilft's, manchmal.
Ja. Wertschätzung kann so einfach sein und Danke sagen ist auch überhaupt nicht schwer. Daher zusammengefasst, was würdest du sagen, ist Backen für dich eher Meditation, ist es eher Sport oder eher Hochleistung mit Schweiß? Also wenn du eine Botschaft an die Menschen da draußen geben möchtest oder vielleicht auch ins Brot einbacken könntest, welche wäre es?
Also der Anteil auch an Frauen bei uns in der Backstube zeigt, dass es jetzt mit Hochleistung oder Kraftsport und so weiter gar nicht mehr so viel zu tun hat. Also es kann jeder den Beruf eigentlich dann ausüben. Dieses Mehlsäcke schleppen und so weiter, das findet einfach nicht mehr statt. Ja, auch das, also die körperliche Belastung. Es ist eher Fitness, sagen wir mal so. Ja, aber so großes große viel Kräfte braucht man eigentlich jetzt halt nicht mehr. Braucht die Leidenschaft, Begeisterung. Man muss teamfähig sein, also Teamfähigkeit. Das, was ich dir erzählt habe, dieser Ablauf ist ja bei uns jeden Tag, da geht ein Rädchen ins nächste über. Wenn der Teig nicht in der Zeit richtig reift oder wenn sich jemand verwogen hat, dann ist der Ofen schon besetzt mit was anderem. Der Fahrer steht schon da.
Ja.
Also das ist wirklich ein Mannschaftssport, der bei uns betrieben wird. Und ich selber bin ja Triathlet und ich finde diese Sportart lässt sich auch sehr gut bei uns auf das Handwerk oder aufs Unternehmertum überspiegeln, weil es bringt nichts mehr, wenn du in einer Disziplin bloß gut bist. Du musst mit deinen Kräften haushalten und du musst einfach mehr können. Also da nützt es, wenn du ein Fachidiot bist und kannst nur das eine geben. Allzu Dach wird es ein wenig schwierig werden. Also man muss aufgeschlossen sein, man muss teamfähig sein, man muss sich begeistern können für sich und ich meine, bei uns steht der Mensch im Vordergrund, das ist auch ganz wichtig. Also das heißt, die Hautfarbe und das Geschlecht und die Religion sollen in keinster Weise eine Rolle spielen. Das muss man auch noch mitbringen. Und ansonsten Meditation. Ja, wenn du das 100. Hörnchen dann mit der Hand wickelst, dann geht's vielleicht einfach von der Hand.
Kann passieren, ja. Da ist man in Trance bei der Arbeit.
Genau.
Das war ein sehr schönes Schlusswort von dir, lieber Andreas. Also jetzt sprachen wir heute über den 30-jährigen Krieg bis ins digitale Zeitalter. Ich glaube, Brote, Brötchen und Geschichten, die bleiben bei euch, auch in den nächsten 400 Jahren hoffentlich. Du hast mit deinem Team ja auch gezeigt, also Backen ist ja nicht nur ein Handwerk, das ist auch Haltung, ob das jetzt um den Natursauerteig geht oder regionale Zutaten oder auch die Kunst, Tradition frisch zu halten. Bei euch wird wirklich Geschichte jeden Morgen neu in den Ofen geschoben und auch wieder aus dem Ofen. Also ich danke dir für dieses offene Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch natürlich auch als Familienunternehmen und euren Mitarbeitern eine gute, schöne Zeit und bleibt so mutig und motiviert, wie ich dich heute hier wieder erleben durfte.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesigen Spaß gemacht.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.